Hallo zusammen. Ich bin erstmal ein bisschen platt, dass das wirklich so viele sind. Ich dachte, da kommen 3-4 Leute. Aber ja, Gott ist gut. Ich brauche noch meine Notizen da draus, weil lass uns vorher beten, weil ich möchte euch einfach ein Lebenszeugnis mal geben von meiner ganzen Lebensgeschichte, ein bisschen ausführlicher. Ich könnte jetzt auch irgendwelche Filmchen hier zeigen oder über Drogen oder so. Aber ich denke, die Geschichte lohnt sich, weil es geht nicht um Selbstdarstellung oder um Selbstverherrlichung, sondern dass wir unseren Herrn Jesus Christus erheben, loben und einfach sehen, dass er derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, und wir dienen dem mächtigen, mächtigen Gott. Und gerade Pfingsten ist eine super Gelegenheit, seine Power und Allmacht durch die Kraft seines Heiligen Geistes nochmal wirken zu lassen. Himmlischer Vater, ich bete einfach, dass du jetzt durch die Reihen gehst, dass du das Zeugnis wirklich benutzt, dass deine Shechina wirklich kommt und fällt auf die Leute, dass die bewegt werden von dem Zeugnis und dass die getröstet werden, gestärkt werden und ermutigt werden, in Jesu Namen. Amen. So, fangen wir einfach an. Am besten vorne. Hab da 59 Jahre Zeit. So alt bin ich nämlich. Okay. Also, ich bin 1956 geboren. Ich wurde geboren als zweiter Sohn von einer ganz normalen bürgerlichen Familie, wenn man so will. Mein Vater war Bundesbahnbeamter, meine Mutter war Kindergärtnerin und ich komme aus einem erzkatholischen Haus und bin dann da halt groß geworden mit jede Menge Cousinen und meinem Bruder halt. Genau, dann habe ich auch eine ganz normale Entwicklung genommen mit Volksschule, Hauptschule, Realschule. In den Jahren war ich auch nicht besonders verhaltensauffällig, außer eben so ein Zappel-Philipp. So, ich bin so ein ADHS-Freak, also der immer schnell auf 100 ist und immer schnell abgeht. Ja, also und dann 66 bis 72 habe ich meine mittlere Reife gemacht und da ging es schon los. Also dann habe ich dann wirklich angefangen, ich glaube mit 12 oder so Zigaretten zu rauchen. Dann kamen sehr schnell andere Sachen dabei, also Gras, sprich Marihuana oder Haschisch und so weiter. Und habe dann jahrelang gekifft und zu meiner Zeit, da gab es noch diese alten Drogen, nicht wie heute, die ganzen Designer-Drogen, Ecstasy und so weiter. Da gab es noch hier Captagon und Rosimon, also alles Aufputschmittel, die die LKW-Fahrer hatten, die damals genommen, damit sie einfach längere Touren fahren konnten. Und ich hatte die einfach genommen, damit ich ein bisschen frischer und wacher bin. Dann habe ich eine Lehre gemacht als technischer Zeichner für Maschinenbau. Und in der Lehre, ja, da habe ich auch viel Scheiße gebaut. Einfach, ich habe dann da, wo die anderen auf der Drehbank irgendwelche Gewinde geschnitten haben, habe ich mir so Schillums gebaut. Das sind die Dinger, wo man draus kifft, so in Indien. Da habe ich die dann da gedreht und dann vertickt. Ja. Genau. Dann 1976 bin ich schon in Berührung gekommen mit härteren Drogen, und sprich Kokain und Heroin. Und ich habe damals aber nicht intravenös, also ich war kein Junkie zu dem Zeitpunkt, sondern ich habe das immer nasal genommen. Also wenn irgendwo die Mittellinie auf der Autobahn weg war, dann bin ich da vorher vorbeigefahren. So, genau. Und ja, dann hatte ich meine erste Ehe 1978 und auch aus meiner katholischen Prägung hatte die, Heike hieß sie damals, hatte mir gesagt, ja, sie wäre schwanger und ich habe mich dann verpflichtet, gefühlt natürlich zu heiraten, dachte ich, das geht ja gar nicht hier ein Kind in die Welt zu setzen, was keinen Ehebund und keinen Schutzraum hat und hin und her. Auf jeden Fall war das so, dass die gar nicht schwanger war. Und dann, ja, war ich dann relativ enttäuscht und habe dann ein paar Kumpels getroffen, bin mit denen erstmal auf die Malediven geflogen. So. Ja, so, und ja. Dann war meine erste, genau, das war die erste Asienreise, also in Sri Lanka sind wir dann erstmal gelandet. Und da kamen diese ganzen, zu dem Zeitpunkt muss ich noch einen kleinen Schlenker machen, da waren wir, war ich so buddhistisch angehaucht, habe ich dann aufgrund der Sehnsucht in mir, weil jede Sucht hat mit Suche zu tun, hat mit Sehnsucht zu tun und mit Mangel, Und jedenfalls habe ich dann diesen Mangel versucht zu kompensieren, natürlich A mit Drogen, B mit Leistung und C mit Abenteuer. So. Dann waren wir da in Sri Lanka gelandet mit ein paar Jungs und waren, wie gesagt, schon am Kokain und Heroin sniefen. Und dann kamen die da unten an, erzbuddhistisches Land so, und hat mich super fasziniert. Eigentlich wollte ich dann da aussteigen und wirklich hier Kung Fu lernen oder in ein Mönchskloster gehen, so, das waren so meine Ideen. Aber ganz ehrlich, das hat mich nicht frei gemacht. So. Ich hatte mir dann ein paar Dämonen mehr eingefangen und war immer noch drop wie Jupp. Und dann kamen die da unten an und meinten dann hier, die hätten tolle Drogen. Dann hatten die zum Beispiel Kiff oder Kaff oder wie sich das nennt, von der Betelnuss. Das ist so ein großes Blatt, haben die dann. Und dann mischen die das an mit Kalk und meinten, das würde dann irgendwie bringen. Und haben wir dann probiert, genommen, dann weiß ich, habe ich dann eine halbe Stunde die Dinger gegessen und da war gar nichts, weil klar, ich war Kokain gewöhnt und dann habe ich denen mal eine Line davon gegeben und dann wussten die, so, wie das weitergeht, genau. Dann wurde es noch schlimmer, dann habe ich wirklich so, ja, muss man sagen, weltweit angefangen zu handeln, halt von da habe ich dann wirklich geschmuggelt und gedealt und bin dann auch nach Südamerika, weil ich habe immer so ein Quellbewusstsein. Ihr kennt das vom Christentum, der lebendige Fisch schwimmt gegen den Strom und der Lachs springt immer zum Ursprung. Das heißt, ich bin dann nach Peru, nach Südamerika und direkt an die Ursprungsorte und habe dann da wirklich also Kokain, so 98% hier Substanz mir dann reingepustet und hierhin geschmuggelt. Dann musste ich natürlich irgendwie eine Tarnung aufbauen, weil man kann nicht sein Leben lang dealen, ohne dann irgendwie Repressalien zu bekommen, erwischt zu werden oder dass das lange gut geht. Und dann habe ich einen Schlangenhandel aufgemacht. Dann hatte ich einen Reptilienfachhandel und weiß ich nicht, an die 100 Schlangen da jedenfalls im Bungalow im Keller gehabt. Und ja, dann war auch mal eine Hausdurchsuchung und dann kamen die dann an mit 15, 20 Polizisten und dann standen die so vor mir da mit der MP, waren total am Zittern und ich hatte so eine dicke Python um den Hals und ich sag, was ist los, was geht? Ja, wir würden gerne mal eine Hausdurchsuchung machen. Ich sag, ja, kommt rein, kriegt einen Kaffee oder was auch immer. Und die waren völlig da irritiert und überfordert mit der ganzen Situation. Dann 1984 dachte ich, jetzt kriege ich die Kurve, so, weil es ist nicht so, das hört sich jetzt alles lustig an und ich erzähle das auch lustig, aber die ganzen Defizite, die dahinter stecken, die Ängste, die Nöte, der Entzug, das ist nicht wirklich Spaß, Leute. Jedenfalls wurde meine erste Tochter geboren und 1984, die Jill, ist jetzt 31 und dann war das so, dass ich bei der Geburt dabei sein durfte. Heute ist das vielleicht alltäglich, also 84 war das noch eher nicht der Fall. Und die ganzen Kumpels hatten schon gesagt, boah, mach das nicht, wer weiß, das ist ja ekelhaft und danach kannst du nicht mehr mit einer Frau schlafen oder was. So, und ich fand das wunderschön, wie meine Tochter auf die Welt kam und hab dir das Blut abgewaschen, hab die in die Erstlingskleidung getan und war mega, mega verliebt. Bin ich auch heute noch, ist ja mein Kind. Aber ganz ehrlich, das hat mich nicht frei gemacht. Also die Liebe zum eigenen Kind hat nicht ausgereicht. Die Suchtstrukturen, die ich mir bis dahin, dann war ich ja auch schon ein paar Jahre alt, aufgebaut hatte, die wirklich zu zerstören. Komme ich später aber nochmal drauf. Dann ging auch alles seinen Weg. Ich hatte den Bungalow, ich hatte eine Stieftochter und meine eigene Tochter war verheiratet, zweite Mal mit der Dagi und wir waren beide abhängig, hochgradig und letztendlich ist dann auch die Beziehung gescheitert, nicht aus Mangel von Liebe, sondern einfach jeder, der wirklich abhängig ist oder jeder, der wirklich hochgradig süchtig ist, der liebt weder sich selbst noch andere, sondern der liebt einfach nur die Droge und der liebt einfach nur zugemacht zu sein, um da einfach die Schmerzen, die Trauer, die Wut einfach zu bedecken bzw. zu unterdrücken und zu kompensieren. Ja, dann bin ich 1987, also bis dahin hatte ich ja schon 15 Jahre unfallfrei gedealt, bin ich dann über die Border gefahren, also sprich über die Grenze nach Aachen und hatte ein paar Kilo Haschisch im Kotflügel und war schon mehr oder weniger so gut wie über die Leinen da drüber. Und dann meinte einer von den Schlaubergern, ihr müsstet doch mal den Hund holen. So, dann kam da so ein kleiner hässlicher Cockerspaniel an, also, und ist total ausgeflippt und wollte in meinen Reifen beißen. Und ja, Ende vom Lied war, kam sofort die Acht, also Handschelle an, und dann stand ich dann erstmal und durfte 2 Stunden die Heizung bewachen, dass die nicht wegläuft. Ich weiß nicht, warum die das gemacht haben, wahrscheinlich um mich abzufacken oder so, keine Ahnung. Ja, und dann bin ich zu 2,5 Jahren verurteilt worden, war nicht vorbestraft, verheiratet, Kinder, aber der Staatsanwalt, dem war ich dann irgendwie ein Dorn im Auge, und 4 Kilo war dann doch zu viel, um als Eigenkonsum durchzugehen. So, obwohl ich es glaubhaft versucht habe, dem nahe zu bringen. Aber dann kommt der Punkt, dann nach 2,5 Jahren bin ich dann aus der Haft entlassen worden, und man denkt, Freiheit, aber ganz ehrlich, die Gitterstäbe des Gefängnisses, die waren weg. Aber die Gitterstäbe in meinem Herzen, die waren genauso massiv noch da, wie sie vorher auch da gewesen sind. Und man kann nicht vor sich selber weglaufen. Ist egal, wo du hingehst oder wo du hinfährst, du nimmst dich immer selber mit. Und das musste ich da hart lernen. Und dann, obwohl Gott die ganzen Jahre über immer einfach seine schützende Hand darüber gehalten hatte, kam dann ein Punkt, so mit 35, weil ich bin ein Woodstock-Kind quasi, also mein Bruder war noch 4 Jahre älter als ich und wir sind in dieser Generation da groß geworden. Und dann kam der Preis, weil irgendwann für alles, was du machst oder tust, gibt es Konsequenzen. Also wir haben nicht einen strafenden Gott, sondern wir haben einen liebenden Vater und du hast auch die Freiheit, alles zu tun. Aber nichtsdestotrotz, all unser Handeln, all unser Sprechen, all unser Denken hat irgendwelche Konsequenzen auf dein Leben, auf das Leben der anderen, die in deinem Umfeld leben. Jedenfalls hatte ich einen faustgroßen Tumor, also ich habe hier so eine 30 cm lange Narbe und das ist ja nicht mal gerade so ein kleiner Klicker, faustgroßer Tumor ist schon ein echter Ümmel da im Bauch, und die Operation ist ganz gut verlaufen, aber 7 Tage oder 5 Tage, nachdem die Operation über die Bühne gegangen ist, hatte ich wahnsinnige Unterleibsschmerzen. Und so stark, ich bin jetzt nicht der super schmerzempfindliche Typ, aber so stark, dass ich mir so ein Heizkissen genommen habe, so ein heißes, und habe das da drauf gepappt, weil ich einfach einen anderen Schmerz haben wollte, weil ich das nicht ausgehalten habe. Und dann habe ich darauf bestanden, dass die ein MRT machen, und kam dann in die Röhre. Und dann haben die festgestellt, der gesamte Bauchraum, der war total vereitert. Da war natürlich dann super, dass ich das heiße Ding dann noch draufgelegt hatte. Aber das war ja nicht der Punkt, sondern dass die einfach miserabel da gearbeitet hatten. Und dann kam der Professor selber und hat mir den Bauchraum da entleert und hat gesagt, ich bin seit 20 oder 30 Jahren hier in der Unfallklinik, aber ich habe noch nie in den Menschen so viel Antibiotika reingepumpt wie in sie. Ja, also schon hart. Dann hatte ich auch jede Menge andere Geschichten, und Hepatitis ABC und so weiter. Dann 1993 habe ich meine 2. Therapie gemacht. Also während der Knastzeit muss ich noch einfügen, habe ich dann, das war auch das Ding, habe ich dann gesagt, dass ich abhängig bin. Hat mir kein Mensch geglaubt, weil ich keinen Entzug und nichts da drin hatte im Gefängnis und musste dann über meine Ärzte quasi beweisen, dass ich abhängig war. Weil ich wurde damals schon sehr früh substituiert mit Remedazin, das ist ein Codeinpräparat, was einfach die gröbste Entzugssymptomatik dämpft. Naja, dann hatte ich jedenfalls in der Therapie und einer der zahlreichen Entgiftungen ein Mädchen kennengelernt, nachdem meine Ehe geschieden war, genau, da war auch noch. dann, ja, das ist immer schwierig, wenn du 59 Jahre so komprimieren musst, und dann wirst du ein bisschen durcheinander. Aber ich habe mir nur so eine Zeitskala aufgeschrieben, dass ich mal so ungefähr wissen, wo wir uns platzieren. Jedenfalls hatte ich einen Dealer aus Amsterdam mitgenommen, weil ich wieder mein gutes Herz hatte, und der hatte irgendwie Schwierigkeiten und Ärger, da habt ihr mit nach Hause genommen. Und während ich im Krankenhaus lag mit diesem faustgroßen Tumor, hatte meine Frau dann nichts Besseres zu tun, als mit dem Mann aus Curaçao da in Bett zu hüpfen. Und das fand ich dann auch nicht so spaßig, weil das hat mich dann sehr, sehr gekränkt, verletzt, weil gerade wenn du am schwächsten bist in so einer Situation, weil du bist wirklich nichts. Wenn du da liegst auf dem OP-Tisch, bist du nichts. Du bist einfach ein Stück Fleisch, wo irgendjemand dran rumschneidet, irgendjemand dran rummodelliert. Und wenn irgendeiner weiß, was das heißt, hilflos zu sein, das ist der Moment, wo der das weiß. Naja, und dann habe ich auf jeden Fall ein super hübsches Mädchen kennengelernt in der Entgiftung, und wir waren auch verliebt. Und die hat dann sofort gesagt, ja, ich gehe mit dir in die Therapie. Und wir haben das auch dann wieder mal geschafft, ich glaube ein halbes Jahr oder ein Jahr clean zu bleiben, aber haben Alkohol getrunken. Aber dann kam dann der Tag des Rückfalls, wie das einfach meistens ist, wenn man aus dem alten Samen geboren ist. Ich rede von der alten Adamsnatur. Wenn man nicht wiedergeboren ist und nicht einen neuen Geist hat und nicht neu geboren ist, hast du eigentlich sowieso gar keine Schnitte gegen dein Ich, gegen Satan anzukämpfen. Aber das Ende vom Lied war, dass wir dann zusammen rückfällig geworden sind, und dieses wunderhübsche junge Mädchen, 24 Jahre alt, ich war damals 38, ist dann an meinem Tisch, so in der Entfernung, wo jeder einzelne von euch jetzt sitzt, hier Sarah oder Henoch, ist die gestorben. Und ich war so fertig mit meiner Welt, dass ich das erste Mal in meinem Leben aus tiefstem Herzen zu Gott geschrien habe und gefragt habe, wenn der wirklich irgendwo lebt oder existiert, dann soll er sich mir doch bitte zeigen und mir raushelfen aus der Selbstumdrehung, einfach aus der ganzen Scheiße, die ich bis dahin gemacht hatte. Wenn ich der Captain war auf meinem Schiff, dann habe ich das richtig in die Wand gesetzt, mit allen Matrosen, mit allen, die mir anvertraut waren, und habe dann einfach auch Gott so gesagt. Und dann kommt eine ganz krasse Geschichte, dann kommt einer von meinen Brüdern, von Hells Angels, und gibt mir seinen Methadonplatz. Also zu der Zeit war ich natürlich total verstrickt in Beschaffungskriminalität, weil wenn du jeden Tag Heroin und Kokain nimmst, das kostet richtig Geld, so eine Sucht. Ich schätze mal zwischen 200 und 500 Euro am Tag, je nachdem, wie hoch du geballert bist. Und kam dann an und hat mir dann seinen Methadonplatz gegeben, weil er irgendwie andere Wege gefunden hat, sich zu versorgen, irgendwas. Und das war natürlich, ja, denkt man, das ist das Ende von der Fahnenstange. Methadon und Pulamidon sind Kunstopiate, die einfach dazu geschaffen wurden, dass du eine Venenschutzkur machst, du kriegst dann halt die orale Dosis, musst jeden Tag da bei dem Arzt antreten, trinkst da deinen Schluck, und die Normaldosis oder die Höchstdosis, die in Deutschland vergeben wird, ist 12 Milliliter, heißt 12 Meter Methadon, und ich hatte, glaube ich, 18, haben die mich mal mit angesetzt, weil also da du nur so eine Dimension kriegst, wie fertig und wie kaputt ich war. Und wurde dann jahrelang substituiert in verschiedenen, im Junkiebund, im Gesundheitsamt, bei verschiedenen Ärzten, und bin überall rausgeflogen, weil ich so nicht unbedingt der sozial kompatible, freundliche Nachbar von nebenan bin und immer wieder Scheiße gebaut habe und immer wieder Beikonsum hatte. Beikonsum, sprich während dieser Methadon-begleitenden Substituierung habe ich schon Alkohol getrunken, Benzodiazepine genommen, also Schlaftabletten, Schmerztabletten, Aufputscher und dann jedes Mal, wenn die Urinkontrollen kamen, waren die natürlich immer negativ. Und irgendwann waren die Leute dann immer satt, die Ärzte, und sagten, ja, der will überhaupt nicht clean werden und das schafft das nicht. Aber das ist so, wie dieser indianische Mensch da gesagt hat, ich habe zwei Wölfe in mir. Der eine ist total grausam, hartherzig, beißerisch, wölfisch eben und der andere ist sehr sanftmütig, lässt sich streicheln und ist sehr liebevoll. Und dann fragt der Indianer seinen Jungen, ja, wer gewinnt? Ja, da sagt er, den der meisten fütterst. Naja, und ich habe wahrscheinlich immer den Falschen gefüttert. Naja, und dann im Dezember 1994 bin ich dann über Neumarkt gegangen, das ist so ein Drogenumschlagplatz bei uns in Köln. Ich bin Kölsche Jung, weiß nicht, ob ihr das schon gemerkt habt. Halleluja. Und schönen Gruß nach Eitlingen. Dann auf jeden Fall habe ich da meine heutige Frau kennengelernt und die Manu, die saß dann vom Junkiebund aus da beim Spritzentausch. Also nachdem ich aus dem Gefängnis entlassen worden bin 1994, habe ich angefangen intravenös die Substanz in mir reinzujagen, weil das hat einfach nichts mehr gebracht, so blowen und sniffen. Das musste dann direkt da reingehen. Und ich war dann hinterher so drauf, dass ich gar keine Venen mehr gefunden habe. Und das war mir einfach alles scheißegal, weil ich habe dann einfach die Spritze genommen, aufgezogen, egal mit Schmutzwasser oder auch in dem Wasser, habe mir einfach durch die Jeans intramuskulär geballert. Die Hauptsache, dass einfach das Kotzen aufhört, die Übelkeit aufhört, der Schmerz aufhört, die ganze Wahnsinn aufhört. Ja, jedenfalls die Manu kennengelernt. Und bei einer der Substitutionen, wo wir am Schluss waren, ich glaube, das war der Junkiebund, sind wir in so einem Park spazieren gegangen, wie ihr hier viele habt. Und in diesem Park kamen Leute zu mir und hatten Brote dabei, also normale Brote ohne jetzt Haschischkekse oder so. Und mit Käse oder so Wurststullen, keine Ahnung, und eine Gitarre und setzten sich da einfach zu uns und haben uns dann Liedchen gesungen. Und meinten dann, Jesus liebt dich. Und ich dachte, klar, wenn er mich kennt, vor allen Dingen mich, ne? Er hat auch nichts Besseres zu tun. Und jedenfalls hatten die eine sehr große Überzeugungskraft, weil die haben mir dann erzählt, dass die seit 8 Jahren clean waren. Das war für mich dann natürlich eine Dimension, hatte ich in dem Maße noch nie erlebt. Ich kannte Junkies, die waren 3 Wochen clean, manche 3 Stunden, aber einen, der 8 Jahre clean war, aus meinem Leben kannte ich keinen so, ne? Na, jedenfalls meinten die, ja, wir haben eine super Gemeinde, da ist ein amerikanischer Pastor und das ist auch nicht hier dann so religiös verstrahlt, sondern wirklich echte Beziehung und echtes Erleben. Und ich dachte, du vergibst dir ja nichts, geh doch einfach mal mit den Jungs da. Und dann bin ich da reingekommen, in eine sehr große Gemeinde, ich glaube 1000 Leute waren da auch damals in der Ex-CGK. Und die hatten allein schon eine super Lobpreisgruppe da. Und mit Schlagzeug und Saxophon und richtig gute Lieder. Und über die Musik, über den Lobpreis bin ich irgendwie sehr, sehr berührt worden. Und habe gedacht, ja, da muss es ja noch irgendwas anders geben. Und dann kam, ich glaube, dann bin ich 1 Jahr in die Gemeinde gegangen. Und der zweite Grund war, da gab es Essen für eine Mark. Jetzt nicht unbedingt, weil ich so gottesfürchtig war, sondern einfach da immer hingegangen, Gemeinschaft haben und ja, da Gemeinschaft mit denen verbringen. Aber das ist ja, wie der Heilige Geist wirkt. Der ist ja wie ein sanftes Säuseln oder wie der innerste Mensch, den kann nur Gott berühren. Und diesen Liebestank, nenne ich das mal, weil jeder Mensch wird mit einem Liebestank geboren. Und in diesem Liebestank ist egal, wie gut dein Elternhaus ist, ist egal, wie gut dein soziales Umfeld ist, ist eigentlich auch egal, wie deine Sozialisation, dein Freundeskreis ist. Diese wahre Liebe, die Agape-Liebe, die kann einfach nur Gott dir geben. Egal, wo du auch suchst oder wo du auch findest. Ja, und jedenfalls habe ich mich dann bei einem Rollstuhlfahrer, der auch ein mega Zeugnis hatte mit Glasknochen hin und her, der ist dann Mutterseelen allein nach Indien geflohen und hat dann auch da Gurus gesucht. Also eine ähnliche Lebensgeschichte wie ich, aber eben ohne Drogen, aber mit dieser Sehnsucht halt nach Übernatürlichem. Und jedenfalls habe ich dann irgendwann gedacht, ja, wenn dieser Jesus Christus wirklich Gott ist, dann wärst du ja schön blöd, wenn du das nicht wenigstens ausprobierst. Und habe dann wirklich mein Leben übergeben. Das war 1994, kurz nachdem meine Freundin gestorben ist, ein halbes Jahr später circa und so. Und am gleichen Tag hatte meine Frau, also meine jetzige Frau, die Manu, hat die auch ihr Leben übergeben. Beide bei diesem rollstuhlfahrenden Ulrich, hieß der Junge damals, ich drinnen in der Gemeinde und die Manu draußen. Und dann denkst du natürlich, jetzt bist du durch, jetzt bist du eine neue Kreatur, ist jemand in Christus Jesus, ist eine neue Kreatur und wurde Wasser getauft, weil als Gehorsamsschritt macht man das einfach so, wenn man Jesus Christus als Herrn und Heiland angenommen hat, kommt dann als biblische Nachfolge die Taufe auf den Leib Christi, auf den Namen Jesus Christus. Und dann ging es aber richtig in den Keller. Warum? Gott hätte das machen können, kein Thema. Aber wenn du 30 Jahre lang, ich war 30 Jahre lang drogenabhängig und er hätte mich in so einem Moment freigesetzt, dann wäre wahrscheinlich ein kleines überhebliches Arschloch wiedergeboren worden. Und weil Gott mich kennt, hat er mich erstmal in die Wüste geschickt. Das heißt, ich war dann noch 3 oder 4 Jahre lang gebunden mit Methadon und allem, aber eines Tages kam der Tag, ich hatte 3 Langzeittherapien, circa 12 stationäre Entgiftungen, weil ich ein Kämpfer war, weil ich immer aus meiner Kraft versucht habe, in die Befreiung, in die Heilung, in die Heiligung zu kommen. Komme ich gerade aus einer Entgiftung, und normalerweise denkt man, so nach der 12. Entgiftung muss der Junge doch was gelernt haben. Und das Erste, was ich machte, 17. April 1998, erstmal einen aufgezogen und mir einen Knaller gemacht. Und das war so, als hätte ich warmes Wasser gedrückt. Gar nichts war da. Weder ein Kick, noch ein Feeling, noch irgendein Erlebnis, sondern einfach so warmes Wasser. Ja, dachte ich, da will Gott dir doch jetzt hier irgendwas zeigen, oder? Und habe dann die Pumpe weggeflitscht und preis dem Herrn, seit 1998 bin ich dann clean. Yes. Preis dem Herrn, alle Ehre meinem Herrn. Und ein halbes Jahr später war ich immer noch total gebunden in Nikotin. Ich habe immer noch 40, 50 Zigaretten am Tag geraucht, aber war halt drogenfrei und weitgehend alkoholfrei. Und am 3. Oktober 1998 hatte ich ein Hochbett, bin ich aus meinem Hochbett gekrabbelt, auf die Knie gegangen zu Hause und habe gesagt, boah, hör mal, Chef, du siehst, wie ich hier rumhampel und wie ich kämpfe und wie ich das alles aus meiner Kraft versuche, kannst du mir nicht die Nikotinsicherung da rausdrehen? Das war ein einfaches Gebet, aber aus dem Herzen. Und am anderen Morgen wache ich auf, setze mich auf Toilette und das Erste, was ich natürlich mache, ist Kippe drehen. Und setze mich da so hin und will die gerade so anzünden. Du hörst so diese innere Stimme. Hör mal, mein Junge, lies mal Johannes 8, 36. Ja. Ich die Kippe erstmal auf Seite legt, dann guckst du mal nach. Da steht, wenn der Sohn dich frei macht, so bist du wahrhaft frei. Da habe ich das Ding direkt in die Toilette geflitscht und preis dem Herrn, seit 3. Oktober 98 rauche ich auch nicht mehr. Jetzt will ich euch ein bisschen natürlich über die neue Natur, über die neue Kreatur in uns, dieser unverwesliche Same, der wirklich nur gegeben ist durch Jesus Christus. Wenn wir ihn als Herrn und Heiland annehmen, dann findet ein Paradigmenwechsel statt. Das heißt, dieses alte Ich, diese alten Anrechte auf dem Thron deines Herzens, die Satan hatte, legal, die werden erneuert und Jesus Christus wird der Herr deines Lebens. Das heißt, ich habe dann die Manu geheiratet, 1999, am 12.01. auf dem Standesamt, am 12.02. vor Gott und der Gemeinde. In der Pauke, Pauke steht für Projekte, Arbeit, Umwelt, Kommunikation und Eingliederung, war einer meiner Therapien, wurde ich dann als Nachtdienst eingesetzt. Ich meine, das muss man sich mal reintun. Du bist 30 Jahre drauf und wirst dann als pädagogischer Arbeiter da eingesetzt, um die Junkies zu betreuen. Das kann nur Gott machen, solche Sachen. Dann habe ich auf jeden Fall Nachtdienste da gemacht und während dem Nachtdienst in einem Bibelstudium über 2 Jahre in der christlichen Gemeinde Köln, habe dann eine qualifizierte Ausbildung gemacht als pädagogischer Arbeiter für intensive individualpädagogische Maßnahmen. Eigentlich war ich nur einfacher Erzieher, aber eben aufgrund meiner ganzen Lebenssituation, meiner ganzen Lebensgeschichte haben die mich dann da so eingesetzt. Dann war ich sehr, sehr angebunden in die Gemeinde, wo ich damals war, und wir hatten ein Haus gegründet. Das nannte sich Lisa Jones Haus, ein Haus Christen für Menschen in Not. Da haben wir über 30.000 Brot- und Brötchen-Einheiten am Tag verschenkt, haben Gemüse von den Lidl oder Aldi oder so abgeholt, also so gearbeitet wie eine Tafel, aber eben vor Ort. Und dann kamen am Tag ca. 50 bis 100 Leute, wo ich jeden Tag dann gepredigt habe, jeden Tag denen das lebendige Wort verkündet habe, jeden Tag Brötchen geschenkt habe, Kuchen, was weiß ich was. Und um die Unkosten zu decken, halt die, das Gemüse und Obst und so für kleine Mark verkauft, also 10 Cent eine Tomate oder so. Einfach, dass die Unkosten da drin waren. Dann sind aus der Ehe zwei Kinder hervorgegangen. Einmal die Siri, die wurde am 5.8.99 geboren und wird jetzt, klar, in 2 Monaten wird die 16, und mein Sohn Noah wurde am 10.10.2000 geboren. Der wird 15, und ich kann nur sagen, unser Gott ist gnädig, unser Gott ist groß, die Kinder sind total gesund, keiner von denen ist mit irgendwelchen Defiziten, also habe ich sofort nachgeguckt. Wenn ich schon was mache, was Arme und Beine hat, alles war dran. Alles gut. Ja. Und Gott ist der gleiche, gestern, heute und in Ewigkeit. Also das heißt jetzt nicht, lass die Puppen tanzen, klappt sowieso, sondern achtet auf die Dinge, mit denen ihr euch ernährt. So. Auch Haschisch und Dings, ich will jetzt nicht sagen, das sind die super Einstiegsdrogen, aber in jedem Droge, und ich bin auch kein Moralapostel, aber in jede Droge birgt einfach die Gefahr der Sucht. Nee, das hat ganz viel damit zu tun, wie ist unser Selbstwert, wie weit ist unser Liebestank gefüllt, und jeder kann einen Schneeball jonglieren oder halten, aber wenn der Schneeball ins Tal rollt und die Lawine rollt auf dich zu, so arbeitet einfach Sucht. Jede Sucht hat einen dynamischen Charakter und jede Sucht wird dich irgendwann so was von versklaven und demütigen und unterdrücken, das willst du gar nicht haben. Das war's eigentlich, meine Lieben. Seid mächtig gesegnet. Ganz wichtig ist natürlich noch zu sagen, dass ich dann den Bernd und die Sabine kennengelernt habe. Die sind die Leiter oder die Founder von Line of Judah Ministries. Und seit 2012 bin ich da der Pastor bei Line of Judah. Und wenn ihr irgendwelche Nöte, Sorgen, Probleme oder was immer habt, wir stehen hier vorne und würden gern für euch beten. Und ich werde jetzt natürlich auch mit dem Gebet abschließen. Und wir haben noch Kärtchen oder so, sind auch im Internet, Line of Judah MM in Facebook, wenn ihr Lust habt zu liken, stehen wir drauf. Ja, himmlischer Vater, ich danke dir einfach, dass ich ein lebendiges Zeugnis für dich sein durfte, Herr. Und ich danke dir, dass wirklich alle Ehre dir gebührt, Herr. Ich bin nicht würdig, hier zu stehen, ich bin nur würdig, weil du in mir lebst, weil du mich versiegelt hast mit deinem Heiligen Geist, weil du mich aus dem tiefsten, tiefsten Schmutz wirklich reingewaschen hast mit deinem kostbaren Blut, Herr. Ich danke dir dafür, dass ewige Substanz in uns lebt, in jedem wiedergeborenen Christen. Und wir werden einfach warten und harren und werden neue Kraft bekommen wie die Adler und werden auf unseren König und unseren Gott und unseren Heiland Jesus Christus warten. Seid mächtig gesegnet, Leute.